und wenn du das als generelle Guideline nehmen willst, also wenn du für dich diese Angstauflösung, also wenn du ein Leben führst, in dem du dich regelmäßig, in welcher Form regelmäßig auch immer definiert ist, wenn du dich regelmäßig deinen Ängsten stellst und die überwindest, dann wirst du immer freier werden. Und ein freies und selbstbestimmtes Leben ist im Grunde genommen ein Leben ohne diese ganzen Angstgeschichten, wo du relativ frei entscheiden kannst, so, will ich jetzt mit einem Mann, will ich jetzt mit einer Frau, will ich jetzt das, kann ich jetzt das, und nicht irgendwelche Verhinderungsmechanismen machst. Das ist im Grunde genommen das, was ich als Freiheit und als freies Leben, also als Gegensatz, der Gegensatz zu dieser angstbestimmtes Leben ist dann ein freies Leben.
Welcome to Rhein and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hey Rhein und Rouse Gemeinde, hier ist Jones back in the game nach kurzer Sommergrippenabwesenheit, heute mit einer für mich extrem besonderen Folge. Einerseits ist es die 200. Rhein und Rouse Folge ever. Und noch dazu haben wir die Inspiration, den Impulsgeber und einer meiner großen Lehrer und Mentoren meines bisherigen Lebens als Gast dabei. Und die Rede ist von Chris Mulzer. Der ist seit über 30 Jahren Lehrer für NLP, also neurolinguistisches Programmieren und Hypnose aus Berlin. Und er bringt diese besondere Kombination durch seine Modelle, durch seine Lebenserfahrung, durch seine persönlichen Geschichten und seine Theorien aus der Sexualpsychologie mit sich. Und damit hilft er Menschen, sich ganz grundlegend von der Angst zu befreien, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und er nutzt dabei die Hebel von Sex, von Sozialisation und Psychologie, um die Veränderung in Menschen zu ermöglichen. Und ich habe es schon erwähnt, Rhein und Rouse, die Inspiration für den Podcast, unsere Arbeit im Fucking Free Workshop, in unserem Retreat sind durch ihn inspiriert. Im letzten Jahr habe ich durch ihn oder von ihm auch die Männerreise durch die Sahara vererbt bekommen. Und deshalb ist es für mich eine besondere Ehre. Durch ihn habe ich gelernt, wie wir unsere Sexualität befreien durch eine Veränderung im Bewusstsein. Wie wir Persönlichkeitsentwicklung mit oder durch Sex in allen Lebensbereichen ermöglichen. Und wir reden über seinen Weg zur Sexualpsychologie. Wir reden über sein Coming Out und was es mit seinem Glück und der Zufriedenheit in seinem Leben gemacht hat. Wir reden über die Sexualität, die in vielen Lebenssituationen unterschwellig im Untergrund mitläuft. Wir reden über die Konfrontation mit der Angst, die erst die Veränderung ermöglicht, über Sozialisation, Dynamiken, Emanzipation und wie wir dadurch immer freier werden zum selbstbestimmten Leben ohne Angst. Es ist eine riesige Folge geworden. Du wirst feststellen, Chris hat viel zu erzählen. Chris ist ein Vulkan der Geschichten, der Einsichten und mein Redeanteil ist 1% und genau so soll es auch sein. Ich empfehle dir wie immer die Story, den Podcast ganz zu hören, vielleicht mit Pause dazwischen, aber ja, alles hängt zusammen und ich wollte diese Folge nicht in zwei Teile unterteilen. Und deshalb freue ich mich, wenn du dir an einem Sonntagnachmittag die Zeit nimmst und es ganz durchhaust. Wenn du jetzt inspiriert oder neugierig bist, welche Workshops von Chris inspiriert sind, wie wir arbeiten, was wir im Angebot haben, geh auf reinundraus.com. Für dieses Jahr gibt es fast nur noch Restplätze in unseren Workshops. Nur noch 3 Plätze im Summer of Love Retreat in Barcelona im September. Eins unserer intensivsten und spannendsten Events des Jahres. Auch die Männerreise durch die Sahara hat noch Restplätze. Schau auf reinundraus.com, klick auf die Workshops, schau dir unser Angebot an und wenn es dich zwischen den großen Zehen kribbelt, dann ist es vielleicht genau das Richtige für deine persönliche Weiterentwicklung. Ich freue mich auf deine E-Mail, auf deine Bewerbung und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Dein Jones.
Chris, willkommen bei Rhein und Rouse.
Servus.
Servus.
Guten Morgen, je nachdem. Das Schöne am Internet ist ja, dass man dann vielleicht, also ich sage guten Morgen und jemand ist dann für jemanden ist dann um 23 Uhr guten Morgen. Ja. Also guten Morgen. Jetzt bitte aufwachen, weil
jetzt
kommen gleich ganz tolle Dinge.
Jetzt geht's los.
Ja. Jetzt geht's los, genau.
Ich glaube, die meisten wissen, aber kennen dich vielleicht gar nicht, aber haben den Namen schon oft gehört, weil tatsächlich entstammt die Idee für Rein und Raus von vor 5 Jahren auf deinem Practitioner-Workshop.
Ja, aber das ist, also ja, das mag schon sein, aber da bin ich jetzt weniger verantwortlich, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin vielleicht dann für die Rahmenbedingungen verantwortlich, dass ich dich also in deiner Teilnahme geschüttelt habe und solche Sachen. Aber du bist nicht der Einzige, dem dann irgendwelche komischen Ideen kommen. Aber
ich erinnere mich genau an den Moment, als du auf der Bühne saßt und du hast den Leuten erzählt, dass die Ejakulation und der Orgasmus zwei verschiedene Dinge sein können oder sind.
Ja, aber vorsichtig. Also das gilt ja für Mann und für Frau.
Ja?
Das ist eine doppelte Unkenntnis.
Okay.
Also da habe ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war 45 oder fast 50, als mir eine Frau erzählt hat, ich mache Ejakulationsworkshops für Frauen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, können die das auch?
Was ist denn das?
Ja, genau. Ja. Dann, also, man ist ja immer nur begrenzt aufgeklärt, sage ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich nachgefragt und dann die Geschichten vielleicht später.
Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass 500 Leute im Saal so große Ohren bekommen haben, weil es offensichtlich etwas war, was uns noch nie jemand so erzählt hat.
Naja, aber so ist es doch.
Also, du hast von Orgasmustheorien, Ejakulation, Sexualpsychologie erzählt.
Ja.
Und eigentlich waren wir auf einem NLP-Workshop.
Nein. Der große Kontext ist ja Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsbildung.
Ja.
Und da gehört sich halt eine ganze Menge dazu. Und mein großes Problem ist, dass die Leute kommen ja zu mir nicht, um dieses NLP oder Hypnose oder sonst irgendwas zu lernen, was dann da auf der Webseite steht, sondern da steckt ja immer noch irgendein bisschen was dahinter. Und im Verlaufe der Jahre, die ich das also jetzt schon mache, habe ich festgestellt, dass also da tatsächlich, also von Dingen, von denen ich gedacht hätte, dass die eigentlich jeder wissen muss, da haben die Leute einfach blank gezogen und da haben wir gedacht, ja gut, also das ist ja ganz schön, da kann ich ja mal anfangen, da ein bisschen vom Leder zu ziehen und auch in der Richtung. Das hat ja auch didaktische Gründe, verstehst du? Also wenn du jemanden über sein intimes Leben oder über die Dinge, wer von uns ist denn zu der Zeit, also in meinem Alter, ich bin jetzt nicht aufgeklärt worden. Also ich habe mir gedacht, wahrscheinlich bis 16, 17 oder so habe ich gedacht, ja, wenn man eng sich zusammenkuschelt. Und so hat das also meine Mutter auch und mein Vater erklärt. Also es gab tatsächlich mal dann diese...
Das ist dann Sex, oder?
Naja, diese Situation, hey, römisch-katholische Familiengeschichte. Es gab also tatsächlich diesen Moment, wo also dann meine Schwester, die ist 11 Monate jünger und ich, die waren also da und das war alles ganz hochnotpeinlich und dann, also dass man gerade nicht von den Bienen angefangen hat und dann, ja, und man kuschelt sich dann eng zusammen und dann springen also die Spermien oben rüber, also weder meine Mutter als approbierte Krankenschwester noch mein Vater haben irgendwie gesagt, also dass man da einen Penis hat und den steckt man in die Scheide und dann kommt da vorne irgendwas raus und so, nix, ja. Also das haben wir dann selber irgendwann zusammenreimen müssen. Hat auch funktioniert, aber so.
Wie viel macht es von deiner heutigen Arbeit eigentlich aus? Also wir haben es jetzt nicht so breit definiert. Du machst ja NLP und Hypnose-Workshops.
Naja, langsam. Wie viel es von meiner eigentlichen Arbeit ausmacht, kann ich nicht so beantworten. Was ich beantworten kann, ist, wie viel das von meinem eigenen Leben ausmacht. Verstehst du? Wir sind ja alle Sexmonster im Grunde genommen. Also, es ist doch tatsächlich so, wenn du mal überlegst, also wie wenig bewusste Eingriffsmöglichkeiten wir in diese, in der Medulla oblongata, also in unserem Krokodil, in so einem alten Gehirn, wie viele Programme da ablaufen, subbewusst, ohne dass wir, also diese zum Beispiel die Geschichte, dass man sich am besten nicht verändert, weil keine Veränderung für das Überleben besser ist, oder dass man in welcher Form auch immer schaut, dass man halt seinen Penis als Mann möglichst oft und möglichst schnell und möglichst viel in die Scheide von einer Frau oder mehreren Frauen steckt und dann rumrubbelt, damit die Erhaltung der Art gewährleistet ist, verstehst du? Und die sind Programme, die laufen ab, ohne dass du, also dieses ganze, der Neokortex, also das, was dann später in der Entwicklung dazu kam, erlaubt uns ja überhaupt erst, das Ganze zu bewerten und Gefühle zu haben und entscheiden und die pseudofreie Entscheidung. Und unten drunter läuft aber immer noch dieses Programm ab, so, ich bin jetzt furchtbar geil, ich muss jetzt irgendwie ficken und los und mir ist es scheißegal. Mhm. Es wird nicht artikuliert, aber das Verhalten geht danach, verstehst du? Und wenn du mich also fragst, wie viel von meiner Arbeit oder von meinem Leben davon abhängig, sage ich im Grunde genommen alles. Verstehst du? Weil diese subbewussten Programme, mich hat es zumindest extrem fasziniert, da auch mal einen theoretischen Hintergrund, ein Modelltheorem zu kriegen, anhand von dem ich bestimmte Dinge erklären kann und wo ich dann für mich auch Entscheidungen treffen kann, wie will ich denn überhaupt meine Sexualität oder in dieser Sexualität und in dem subbewussten Kontext, wie will ich das denn leben? Verstehst du? Weil viele Leute, sage ich jetzt einfach mal, Männer wie Frauen, lassen sich da treiben, ohne irgendwie, und die sind halt dann einmal, zweimal im Monat, einmal in der Woche, was weiß ich, sonst wie oft sind die halt dann Geschlagener ihrer subbewussten Programme und sind nicht so funktionsfähig, bis halt dann wieder mal eine Entladung in Anführungszeichen erfolgt ist.
Ja.
Und ich muss tatsächlich gestehen, dass mir das, es ist ja nicht nur die sexuelle Geschichte. Verstehst du? Aber selbstverständlich, also ich in meinen Workshops, wenn ich jetzt da 500 Leute sitzen habe, dann nehme ich mir in meinem Alter jetzt heraus, eine bestimmte Form von Lebenserfahrung und Wissenserfahrung zu haben. Und dann denke ich mir, okay, das musst du jetzt aushalten. Wenn du jetzt zu mir kommst in einen Workshop und NLP lernst, also Dinge, die sowieso schon Erklärungsmodelle geben und Modelle der Veränderung und all den ganzen Kram, ja, dann höre ich nicht auf über der Gürtellinie und mache irgendwie Gruppendynamik und sonst irgendeinen Schmarrn, sondern dann, so habe ich ja im Grunde genommen zur Sexualpsychologie gefunden. Mhm. Ich war als Trainer tätig und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Also da gibt es diese gruppendynamische Psychologie und all den ganzen Mist. Und letztendlich, also zwischen dem theoretischen Kontext, der mir als Erklärungsmodell zur Verfügung stand, und dem, was ich da gesehen habe, was da täglich in irgendwelchen Firmen abging, also da waren Welten. Und als ich dann mit Lasso Nemeth, also als mir bestimmte Dinge erklärt hat und gruppendynamisch, also die unter der Gürtellinie ich mit einbezogen habe, dachte, ah so, darum geht's. Verstehst du? Und das hat mir, also, ja, und das ist auch heute noch so, dass ich mir manchmal denke, aha, wenn du wüsstest und so. Also
ich höre so Lasso Nemeth, sagst du gerade,
ja.
Sexualtherapeut.
Leider schon tot.
Ja. War das einer so deiner Mentoren, von denen du diese Modelle gelernt hast?
Naja, nicht diese Modelle, das Modell. Also ich beanspruche also heute aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt also schauen wir mal, wie funktionieren wir? Wie funktioniert unser Gehirn? Also wenn du im 19. Jahrhundert gelebt hättest, so zur Erfindung der Dampfmaschine, dann war das Gehirn eine Dampfmaschine. Später war es irgendwie mit dem Elektromotor, dann wieder Computer kam. Heute machen
man hat
wir
das abstrahieren.
Ja, jetzt geht es gerade weiter mit künstlicher Intelligenz und mit neuronalen Netzwerken und all dem ganzen Kram. Also die jeweiligen Erklärungsmodelle wandeln sich mit dem Zeitgeschmack, sage ich jetzt einfach mal, und werden vielleicht auch differenzierter. Und ich sage jetzt einfach mal das weitestgehende sexuelle Erklärungsmodell, ich bin jetzt einfach mal so ganz unscharf, das ist wie mit dem NLP, verstehst du? Also diese ganzen Erklärungsmechanismen oder Erklärungsmodelle, wie das Gehirn funktioniert und wie man Veränderungen machen kann, das kann stimmen oder nicht, das stelle ich gar nicht in Frage. Also ich für mich meine nicht, dass ich die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe und dass ich das, was ich erzähle, dass das die reine Wahrheit ist. Aber ich weiß, dass ich mit diesen, Schau,
das der
Nils, naja, guck, der Niels Bohr hat mit seinen komischen Kucheler, die er sich erklärt hat, an der Atombombe mitgearbeitet. Verstehst du? Also, wenn ein Erklärungsmodell hinreicht, um Ergebnisse zu erzielen, ist das doch nicht das Schlechteste. Ja. Und also damit bin ich konfrontiert, auch mit, wenn ich Hypnose unterrichte. Verstehst du? Also, die Leute, die das wissenschaftlich erklären wollen, stehen genauso am Anfang. Also, das sind Welten, wo ich jeden Tag wieder Überraschungen erlebe. Und ähnlich nehme ich das jetzt an, also verstehst du, die Wahrheit über einen Orgasmus oder ein Erklärungsmodell zur Sexualität oder was weiß ich sonst auch immer, das ist relativ. Und, aber also für mein eigenes Leben und für die Ratschläge, die ich vielen Menschen im Leben gegeben habe, ist es hinreichend, dass bestimmte Formen eine Lebensführung durchaus zur Verbesserung in Anführungszeichen beitragen.
Also so. ich höre raus, dass es für dich funktioniert hat und für viele andere einfach auch funktioniert. So grob gehalten,
ja, das Modell ja, auch ja, ist. Ja, ja, also ja. Ja.
Also ich habe rausgehört, ja. So, du warst im Business-Kontext und es gab so eine drunterliegende Sexualität, kann man ja, sich das so vorstellen?
Unter der Gürtellinie.
Ja, also das BDSM der Meetings oder wie ist das so?
Ja, das ist nur eine Geschichte. Also für das, was ich meine ist, du hast dann ein Meeting. Und in dem Meeting passieren gruppendynamisch bestimmte Dinge, die du aber mit normalen Erklärungsmodellen einfach nicht hinreichend ausdeuten kannst. Und plötzlich nimmst du die Sexualität dazu und du kriegst mit, also ich spreche zum Beispiel dann von Eifersucht, ich spreche irgendwie von Balzverhalten, ich spreche von alpha-dominanten Verhalten, genau. Und all dem ganzen Kram. Und das hat ja alles eine sexuell aufgeladene Bedeutung, obwohl niemand drüber spricht.
Aha, ja. Ja.
Also zumindest habe auch nicht drüber sprechen können. Für also in einem Business-Kontext würde ich das vielleicht auch heute noch nicht machen, weil dann wäre ich politisch einfach nicht korrekt und haltbar. Aber im Kopf kann ich mir ja meine Gedanken machen und solche Erklärungsmodelle haben und dann kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Ich nenne das den Independence Day-Effekt. Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wo meine Kenntnis über die Sexualpsychologie die radikale Erfolge gebracht hat. Independence Day-Effekt. Ich bin in ein Unternehmen gerufen worden, das am Rande eines IPOs stand, also eines Public, wie heißt man das? Also das ist eine Aktiengesellschaft.
Die sind in den Publik gegangen,
ja. Genau. Dass also Aktien dann kaufbar wären. Und das Problem in der Führungsetage war, dass sich der CEO, der CFO und der COO so zerstritten hatten, dass sie nicht mehr miteinander geredet haben. Und die damalige Human Resource Leiterin hat mich angerufen und gesagt, Chris, du musst mir helfen, die Leute zerfleischen sich gegenseitig, mach mal einen Workshop, dass die wieder miteinander reden. Und ich habe gesagt, darf ich alles machen, was funktioniert? Und sie hat gesagt, ja, Hauptsache die reden wieder miteinander. Und dann bin ich hingekommen, in der Früh, und da waren also die drei und noch, glaube ich, acht oder neun Leute oder so, und war schön, also im Voralpenland, das war ein Münchner Unternehmen. Und dann habe ich angefangen, von schwulen Dingen zu erzählen. Ich habe den ganzen Vormittag nur über Homosexualität erzählt und was die so machen und wie das also so in der... Und die Leute haben mich vollkommen ratlos angeguckt. Und dann haben sie sich tatsächlich in der ersten Pause miteinander besprochen, dass ich doch nicht tragbar bin, weil das ja ein Business-Kontext ist. Und dann hat man einen Sprecher gewählt, musst du dir das mal vorstellen, der mir dann sagen sollte, dass das so nicht geht. Ja. Und das haben sie dann auch getan. Und dann habe ich gesagt, ja Leute, also passt mal auf, ihr habt das letzte halbe Jahr nicht miteinander geredet, jetzt kommt da einer, der macht euch nur genügend Angst. Was ist jetzt los? Also Aufgabe erledigt. Okay. Jetzt können wir wieder nach Hause fahren oder wir können uns jetzt überlegen, wie wir das, was jetzt gewonnen ist, als quasi Brückenkopf institutionalisieren und in die Firma übertragen können. Das haben wir dann den Rest des Wochenendes gemacht. Nur um ein Beispiel zu geben. Verstehst du, und die schütteln heute noch den Kopf über den Spinner, der da gekommen ist und nur schwules Zeug erzählt hat.
Ja, ist paradox, oder? Also es klingt paradox.
Nein, als hättest du eine Paradoxie. Das sind halt Lösungen, also wie sagt Watzlawick, Lösungen dritter Ordnung. Also ja. Hauptsache, das Ergebnis zählt.
Also das klingt so, du nutzt so eine Art von Hebelwirkung, weil du so die darunterliegende, diese unbewusste Mechanismen ausnutzt, damit im Bewussten was passiert.
Ja, naja, schau. didaktisch gesehen, jetzt komme ich mal wieder auf meinen NLP-Workshop, ja, wo du das erlebt hast, verstehst du, wo ich also über Aufklärung in Anführungszeichen gesprochen habe. Und du hast es ja selber gesagt, die Teilnehmer hatten riesengroße Ohren. Also die Aufmerksamkeit war plötzlich da.
Da ist ein Thema aktiv. Was?
Nee, im Hintergrund. Verstehst du, wenn ich Aufmerksamkeit haben will für bestimmte Dinge, dann weiß ich, dass ich mit solchen Themen zum Beispiel die Aufmerksamkeit eines wirklich großen Teils meines Publikums bekomme. Und selbstverständlich bin ich nicht so blöd, dann nicht irgendwelche anderen Dinge nebenher mit einzufädeln, wenn ich diese Aufmerksamkeit schon habe. Verstehst du, also um es wieder zu sagen, also um die Kenntnis der oder ein Modelltheorem über Sexualpsychologie zu haben, und das dann didaktisch zu nutzen, da ist ja immer noch ein Hintergrund für das. Also ich arbeite auf vielen Ebenen. Und wenn ich anfange, über zum Beispiel meine Schwulität oder über Schwulität allgemein im Workshop zu reden und damit die Aufmerksamkeit hochziehe, dann kannst du fast sicher davon ausgehen, dass ich irgendetwas im Busch habe, im Hintergrund, was ich damit machen will. Und so hilft mir zum Beispiel dann diese ganzen Modellgeschichten von der Sexualpsychologie auch tatsächlich direkt in meinem Leben. Es gibt immer wieder Leute, die dann zu mir kommen und sagen, also Chris, du musst dich jetzt verändern. Also das, wenn du sagst so viele schweinische Wörter und diese ganzen Themen, wir sollen doch NLP lernen. Und also wenn das so weitergeht, muss ich nach Hause gehen. Und dann denke ich mir immer, ja, das ist doch toll. 499 Leute finden es wahnsinnig interessant, aber du kannst es nicht haben. Vielleicht solltest du mal bei dir nachkramen, was das mit dir macht, damit du das nicht haben kannst.
Ja, also ich meine, die Leute werden aufmerksam. Also es ist so, ja, ich glaube, eine Kombination aus so Neophil und eine kritische Instanz ist weg, weil da ist ein Bereich, der vielleicht auch oft nicht besprochen ist oder so im Dunkeln liegt. Also ich erinnere mich an meine Mutter, die vor ein paar Jahren bei dir war. Und dann war ich am ersten oder zweiten Tag zu Besuch. Wie gesagt, der redet nur vom Ficken und vom Orgasmus. Ich weiß auch nicht, was der mit NLP macht.
Ja, stimmt. Der ja, schau. Jetzt müsste ich mal ein bisschen, ich gehe jetzt mal ein bisschen so ins NLP. Also es gibt ja dann also den Realitätsbegriff. Ich schreibe gerade in die Artikelserie genau über dieses kritische Thema der Veränderung. Also ich habe es ja vorhin im Eingang gesagt, also Medulla Oblongata, in den unterliegenden Programmen sind wir eigentlich darauf programmiert, unwillig für Veränderung zu sein.
Überlebensprogramme.
Ja, genau. Also statistisch gesehen, das sage ich jetzt einfach mal so aus der Wissenschaft heraus, statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit zu überleben, wenn du immer das Gleiche machst, größer, als wenn du down, weil es kommen ja immer neue Dinge so in der Richtung. Nur ganz grob. Und das ist ja das Problem, das ich habe. Verstehst du, die Leute sind vielleicht mit ihrem Leben nicht zufrieden, in welcher Form auch immer, und formulieren das aber nicht. Also es ist nur so eine allgemeine Unzufriedenheit, und dann habe ich ja jetzt eine gute Reputation. Und dann sehen die Leute im Internet oder über irgendwelche persönlichen Empfehlungen oder so irgendwas, kriegen die Leute mit, aha, da ist einer, der hat Erfolg damit. Und aus einem nicht formulierten Wischiwaschi-Ding kommen die und sagen, ja, da lerne ich dieses NLP und dann kann ich schon alles. Und naja, und letztendlich ginge es aber darum, dann die Dinge im Leben zu analysieren, die Veränderung bräuchten, damit ein Leben selbstbestimmter, glücklicher, gesünder, was weiß ich sonst alles ist. Und es bräuchte eine Form von Bereitschaft, dann diese Veränderungen auch vorzunehmen und durchzuhalten, also Selbstdisziplin und all den ganzen Kram. Und leider, muss ich jetzt mal sagen, habe ich feststellen müssen, dass diese Form der Veränderungsbereitschaft überwiegend nicht da ist. Also du kannst dem Neokortex selbstverständlich sagen, also ich habe jetzt ein Leben, ich gehe jetzt gegen diese Angst vor der Veränderung und ich mache jetzt bewusst dieses und das und dann soll es im Leben generalisieren, aber wir machen das schon.
Widerstände dazu, die Emotionen.
Ja, all den ganzen Kram. Ja. Und ich kriege das zum Beispiel selbst bei meinen Trainern oder bei Leuten mit, wenn ich jetzt ein Coaching-Gespräch führe. Damit geht es üblicherweise so. Also wir sprechen und ich analysiere und ich sage, schau mal her, du könntest doch, also du, ich tue alles, Chris, nur damit sich das ändert. Verstehst du? Und dann sage ich so, das ist also ganz wunderbar. Jetzt haben wir das und das herausgefunden. Pass mal auf, ich mache dir jetzt den Vorschlag. um dein Leben jetzt entscheidend zu verändern, kannst du das und das tun. Was höre ich dann? Oh Chris, das passt mir gerade überhaupt nicht in den Kram. Also kannst du mir nicht was anderes sagen? Und ich habe tatsächlich mir den Spaß einmal gemacht und ich habe 41 Optionen gegeben und 40 Ablehnungen bekommen. Und habe irgendwann einmal das Handtuch geschmissen und gesagt, ja, dir kann ich also offensichtlich nichts sagen, weil was du möchtest ist, dass sich alles verändert, aber alles gleich bleibt. Das ist also, dass ich nichts machen muss und trotzdem verändert sich alles. Und dem trage ich zum Beispiel in meinen Workshops Rechnung. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf diese Homophobie-Geschichte. Das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Ich setze voraus, dass die Leute unwillig sind, was die Veränderung betrifft. Und nutze meine ganze Bandbreite an sexuellen Geschichten, an schwulen Geschichten, an was weiß ich sonst allem, um im Unterbewusstsein die kritische Instanz, das hast du gerade gesprochen, also die in der wenn ich dir zum Beispiel sage, jetzt sei ein Kleiderbügel, dann gibt es in deinem Kopf etwas, das heißt kritische Instanz, und du sagst, der spinnt doch, also was soll ich denn machen und überhaupt, und also ich mache mir doch jetzt hier nicht zum Affen und all den ganzen Kram. Und das ist eben das Tolle an der Hypnose, dass du mit relativ einfachen Mitteln diese kritische Instanz außer Kraft setzen kannst und Suggestionen geben kannst oder Strategien installieren kannst, in Anführungszeichen, die für dein Fortkommen möglich sind oder gut sind und die kritische Instanz unterlaufen. Diese kritische Instanz funktioniert dann, das kann ich nicht, das ist auch zum Beispiel so eine Geschichte, oder also jemand wie ich macht sowas nicht, oder um Gottes Willen, dann wäre ich ja das und das oder da und da.
Hätte, wäre, wenn.
Und ja, so. Was auch immer. Und also diese 10 Tage NLP Practitioner zum Beispiel sind aus diesem Grunde nicht nur eine Vermittlung von NLP. Warum kommen die Leute dann 5, 6 und 7 Mal? Weil es immer gut knallt. weil unten drunter ich Dinge gemacht habe, dass man mit seinem Vermögen, das ist einer meiner Glaubenssätze, du kannst nicht dein Leben sofort in allen Geschichten 100% verändern. Das geht in Stufen. Das siehst du für dich, also zwischen 20 und 35, sage ich jetzt einmal, passieren die Stufen ja relativ schnell und dann verlangsamt sich das ein bisschen. Aber du bist, also es ist immer, diese Entwicklungsstufen gibt es immer im Leben. Und es gibt immer irgendetwas, was dann generalisiert und was dann anders passiert. Ist eine Beziehung schlecht oder bist du mit deiner Arbeit unzufrieden oder dieses und jenes und was weiß ich sonst alles. Und diese subbewusste Angst vor der Veränderung, dieses schönes Wort Angst, also für diese, dieser Widerstand, die Dinge anders zu machen, die hält vieles im Leben zum Unglück der Beteiligten in den gleichen Schienen. Und dann kommen die halt aus dem Praktischen heraus und dann der eine kündigt, der andere trennt sich von seiner Partnerin oder von seinem Partner und all den ganzen Kram. Also so. Und das ist durchaus, also diese Form der Veränderung ist mir durchaus recht. Und in den Kontext muss man diese ganzen Pseudo-Aufklärungsgeschichten und dieses Ficken und was weiß ich sonst alles. Das ist so eine Erweiterung der Glaubensbereiche, der Realitätsbereiche. Da muss man das einnehmen.
Ich hab für mich und bei anderen auch beobachtet, dass du ja, also es gibt die Möglichkeit, die kritische Instanz zu unterlaufen, hypnotische Phänomene und so weiter. Aber zum Beispiel, inwieweit würdest du sagen, ich kann meine Sexualität mit Experimenten nutzen, um eigentlich gegen meine Intuition was zu tun und dadurch den gleichen Effekt zu erzielen. Also ich habe für mich und für anderen erlebt, deine Empfehlung, geh mal in die Schwulensauna.
Ja, das wollte ich jetzt gerade, warte, das wollte ich gerade thematisieren. Schwulensauna ist jetzt ein relativ enger Kontext. Also dann, das ist ja also meine eigene Homosexualität, ist ja das eine Ding. Und da bin ich relativ aufgeklärt und abgeklärt. Und in meinem Alter darf man das ja sowieso sein. Es gibt diese, jetzt ist keine Anschuldigung, ich wüsste gar nicht, also ich habe jetzt kein Wort dafür, aber es gibt diese Aussagen, also die jungen Kerle, die macht der Chris alle schwul. Was ja natürlich nicht stimmt, also kann ich schon gar nicht, aber selbstverständlich, also oft, wenn jemand so ein bisschen, also jetzt, ich spreche jetzt von Männern und nicht nur von jungen Männern, also junge Männer sind für mich, also ich bin jetzt fast 70, junge Männer sind für mich dann 35, sage ich jetzt einfach mal, also nicht 12 oder 13, um da mal einfach den Kontext klar zu machen. Und wenn ein junger Mann oder ein Mann irgendwie festgefahren ist, verstehst du, dann denke ich mir, ja gut, also diese, jetzt sind wir wieder bei diesem Modelltheorem der Sexualität. Da hat jemand eine bestimmte Form von Unwilligkeit. Und es kommt zum Beispiel jemand zu mir, ich kann dir ein typisches Beispiel geben, was ich schon bestimmt 50 Mal erlebt habe. Jemand kommt zu mir und sagt, Chris, ich kann keine Partnerin finden als Mann. Nehmen wir mal 35, Bernd, sagen wir jetzt einfach mal. Das ist, kommt zu mir und sagt, ich mache ja alles, aber mach doch, dass ich eine Partnerin finde. Und dieser Independence Day-Effekt, sage ich jetzt einfach mal, greift da genauso gut. Ja, dann sage ich, ja, du, hör mal zu, Bernd, vielleicht bist du ja schwul. Verstehst du, wenn du keine Frauen finden kannst, vielleicht geht es dann um Männer. Und das kriege ich dann so mit, verstehst du, plötzlich weiten sich die Augen, der Atem geht schneller und die werden entweder bleich oder rot. Und dann denke ich mir, ja, hat ihn schon. Und dann meistens, das habe ich vom Laszlo gelernt, dann verkuppel ich die Leute, so, komm, da gehst du mal in die Schwulensauna, schaust du mal, vielleicht gefällt dir das ja und so. Und wenn ich es denn dann schaffe, dass die Leute da hingehen, verstehst du, dann sind die auf 180, dann klopft das Herz und dann müssen sie etwas gegen die Angst tun. Ja. Und jetzt wird es spannend. Da muss gar nichts passieren, weil das ist ja alles schon im Kopf passiert, verstehst du? Ja, da muss gar, ja genau, da muss gar nichts passieren. Aber wenn die Männer dann aus der Sauna kommen, dann haben die tatsächlich in der ersten Instanz ein für sie wahrnehmbar oder nicht wahrnehmbares Hoch. Ja. Also das geht denen 3, 4, 5 Tage hintereinander unerklärlicherweise richtig gut.
Sie wissen nicht warum, ich habe es auch oft genug erlebt.
Ja genau, und sie wissen nicht warum. Und es ist noch viel spannender, jetzt kommt der Independence Day-Effekt. Ja. Nur um nicht schwul sein zu müssen, und ich spreche wirklich von subbewussten Strategien, nur um nicht schwul sein zu müssen, geht es ganz schnell dann mit Partnerinnen. Ja. Ja, und plötzlich, ah, jetzt habe ich eine Partnerin, Gott sei Dank, ich bin nicht schwul.
Ich beweise jetzt meine Identität.
Ja, aber das wird natürlich nicht thematisiert, das läuft alles subbewusst ab, verstehst du? Aber das ist,
ich finde, das Spannende ist, das gilt ja nicht nur für Beziehungen oder Sexualität. Ich hab's erlebt mit Leuten, die dich auf Reisen mit dir kennengelernt haben. Ja. Und mit uns in die Schwulensauna. Und am nächsten Tag, also waren bei einer bayerischen Autofirma beschäftigt, waren stuck jahrelang, es geht nicht weiter. Und am nächsten Morgen kommt der und sagt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich habe mich bei Tesla beworben.
Ach, schau.
Ja. Also wirklich so unerklärlich, aber irgendwie auch
nicht
logisch.
Nicht unerklärlich.
Also durch die Extreme auf diesem Spektrum, dadurch, dass ich das andere Extrem erlebt habe, kommt irgendwie so eine...
Ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen didaktische Mittel der Veränderung. Ja. Es gibt viele weitere, weil, verstehst du, also Frauen kann man nicht in die Schwulensauna schicken. Ja. Also was mache ich denn
was
dann?
Was machst du mit denen?
Ja, was anderes. Aber tschau, nehmen wir mal ein Beispiel. Das Reisen ist ja auch so eine Geschichte, wo du automatisch, also es liegt in der Natur der Sache, wenn du in einen fremden Kulturkreis kommst und wenn du musst 1000 Entscheidungen gegen eine Unbequemlichkeit, also sonst, du musst dich ja entscheiden, was mache ich jetzt, damit ich schlafen kann, damit ich essen kann und all die ganzen Geschichten. Und ich habe über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder mitgekriegt, dass das Reisen einen ähnlichen Effekt hat, also dass diese Angst vor der Veränderung dann ganz automatisch, und dann kommen die Leute zurück und dann also ich merke das ja, wenn ich ein halbes Jahr weg bin, ich komme in meine Wohnung rein, dann ist die Wohnung dann also das gefällt mir nicht und das muss ich umstellen und da ist die Veränderung und so und nicht nur da, sondern auch, also das Schöne ist ja, das generalisiert ja dann im Leben, also der einmalige Impuls gegen die Angst setzt sich ja dann wie so Wellen fort und es kommt dann also bei den Entscheidungen und da und dort kommt es raus und dann, also wenn du lang genug gegen diese Angst mit den entsprechenden Dingen arbeitest und die Richtung richtig wählst, dann geht es eben dahin. Ich glaube nicht so sehr, das NLP sagt ja, du machst jetzt da einen Knopf und dann drückst du da drauf und dann passiert
erstens, zweitens,
dieses.
Drittens.
Das ist ja auch so eine Geschichte, verstehst du? Also dass der Kontext, also man stellt dir Werkzeuge zur Verfügung, setzt aber stillschweigend voraus, dass du schon weißt, was dann also wie das geht mit selbstbestimmt und glücklich und allem
drum und dran. Werkzeuge sind mir fremd und gar nicht erlebt vielleicht.
Nee, viel heftiger. Schau mal, jetzt hast du vielleicht, also jetzt nicht dich, sondern jemand hat keine glückliche Beziehung. Ich kann dir Millionen an Werkzeugen geben, im NLP, in der Psychotherapie, in sonst irgendetwas. Das nutzt da bloß nichts, wenn ich dir nicht Anhaltspunkte gebe, wie eine glückliche Beziehung gelebt wird. Verstehst du? Also wenn, also was auch immer, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn ich dir nicht einen Moralkodex geben kann, sage ich jetzt einfach einmal, den du vielleicht auch selber entscheiden oder bestimmen kannst. Wie geht es denn? Also wie soll denn eine Beziehung, um bei dem Beispiel zu bleiben,
also wie soll... Ich brauche eine bessere Vorstellung von der Beziehung, damit
ich da überhaupt... Naja, was sind denn die Funktionskriterien? Also wie soll denn eine gute Beziehung ausschauen? Da gibt es ja Millionen an Lebemodellen. Also ist die Beziehung monogam, mache ich, wie heißt es, Polyamorie, öffne ich mich nach außen, bin ich eifersüchtig, wie kriege ich eine Dynamik in die Beziehung, in den Beziehungsmodellen, die wir haben, habe ich eine heterosexuelle Beziehung, habe ich eine homosexuelle Beziehung, gilt für Frau wie Mann, was ist denn meine eigene Identität, wie nehme ich mich selber wahr, all die ganzen Geschichten in einem Kontext, wie ist es dann, wenn Kinder kämen oder kommen, wie kann ich meine Beziehung über einen längeren Zeitraum, den jetzt Kinder notwendig haben, wie muss das denn sein? Ich glaube zum Beispiel nicht an Monogamie. Aber da stehe ich natürlich gegen die Gesellschaft und gegen die Kirche und gegen sonst irgendwas auch immer. Und ich denke mir, ja, also sorry, wenn ich von mir ausgehe, irgendwann einmal wird langweilig.
Aber du musst es halt erlebt haben, um den Unterschied zu wissen.
Nein, noch viel schlimmer, du musst das aushalten können. Ja. Verstehst du? Wie muss eine Beziehung sein? Also welche Art von Persönlichkeit musst du sein, damit du aushalten kannst, dass dein Partner sagt oder deine Partnerin sagt, du pass auf, ich gehe heute zum Bernd oder zur Lisa und ich vögel mir das Hirn raus, sage ich jetzt einfach mal. Und du dich nicht, also nicht eifersüchtig wirst und dich auch nicht in der Grundlage deiner Beziehung zerstört fühlst. Und da gehört sich eine Menge, also ich sehe das ja bei den jungen Menschen, die, und jetzt meine ich also so in den 20er Jahren, hier in Berlin kriege ich das ja dauerhaft mit, dass die Leute sagen, so, also die Form der monogamen, heterosexuellen Beziehung interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich bin in Berlin, um mal einfach zu schauen, was will ich denn leben oder wie will ich das denn leben? Habe ich jetzt homosexuelle Elemente in meiner Sexualität, und das meine ich für Frauen wie für Männer. Will ich als Frau mal mit einer Frau kuscheln oder mehr haben? Will ich als Mann mal meine Nähe und meine Distanz definieren können zu einem anderen Mann? Wo kriege ich Angst? Verstehst du? Wo kann ich die Nähe aushalten? Wie selbstverständlich kann ich mich gegen gesellschaftliche Konventionen stellen oder nicht? Und all der ganze Kram, und das in einer, in Anführungszeichen, normalen heterosexuellen Beziehungen. Das finde ich äußerst spannend, also was da gerade abgeht. Ich wünschte mir, wie ich 20 Jahre, ich konnte es gar nicht denken. Also ich bin ja in einem römisch-katholischen, in einer Kleinstadt, konservative Kleinstadt groß geworden, und ich habe solche Sachen gar nicht gedacht. Ja. Und es gab noch kein Internet, verstehst du? Also
Wo kam die Inspiration her?
Du kannst ja mal zum Beispiel geh mal nach YouTube zum Beispiel und gib mal ein Coming-out-Videos. Dann kommen tatsächlich 300 Videos von jungen Männern, die erzählen, welche Schwierigkeiten sie gehabt haben und wie sie das überkommen sind und dass sie jetzt glücklich sind oder nicht oder was auch immer. Und dann denke ich mir, wow, das ist ja spannend, das hätte ich ja mal haben müssen. Weil also zu den Zeiten, wo es kein Internet gab, war ja alles, was Homosexualität betraf, oh Gott, also ganz schlimm, und da denkt man überhaupt gar nicht dran.
War ja noch eine Krankheit laut.
Naja, aber das wurde auch gar nicht thematisiert. Und heute ist das vollkommen selbstverständlich. Und dann gehst du nach Berlin und dann kannst du ja im Grunde genommen aus suchen, welche Form von, das ist ja nicht alles, sondern du musst dich ja dann bekennen, ja, will ich meine weiblich wie männlich Homosexualität jetzt normal ausleben und das normal in Anführungszeichen, oder welchen Fetisch habe ich denn gerade und was will ich denn jetzt mal ausprobieren? BDSM, du hast das ja schon gesagt. Und da gucke ich mich um und denke mir, um Gottes Willen, was, das ist ja wie die Made im Speck, verstehst du? Und selbst in, ich meine, du kriegst es doch mit. Also du machst ja auch Workshops in dieser Richtung und dann kommen plötzlich Paare vom Dorf, wo ein 200 Seelendorf, wo ein Paar lebt und sagt, so, wir gehen jetzt mal nach Hamburg oder wir gehen jetzt nach München und wir lassen es jetzt mal krachen. Wir wollen jetzt mal schauen, was so noch alles möglich ist.
Es braucht halt extrem viel Bereitschaft zur Angstkonfrontation.
Naja.
Ich denke mir, auf der anderen Seite, die Statistik sagt, Hochzeiten gehen hoch, Eheschließungen sind romantisch im Trend. Was ist das dann für dich? Ist das Angstvermeidung? Oder,
naja, oder das ist das Herkommen.
Die Welt zu groß und ich will es klein halten?
Na, das ist wieder, nee, das ist wieder genau ganz normal. Also übers Internet kriegst du natürlich mit, dass deine ganzen Schulfreundinnen diese ideale Hochzeit gehabt haben. Und dann, oder du guckst bei YouTube wieder mal, verstehst du, ich will jetzt gerade heiraten, wie macht man denn eine Hochzeit? Und dann kannst du ja entsprechend aufbereitete Videos sehen, die nichts mit der Realität zu tun haben, aber die natürlich...
Kriegst Wertevorstellungen.
Ja, selbstverständlich. Ja. Und ich sehe das, meine Schwester hat im Bayerischen Wald, die hat in einen großen Hof eingeheiratet und da war ihr Mann war Bürgermeister und die haben also den Hof im Verlaufe der Jahre, das hat sie gemacht, zu einem absoluten Domizil für Heiraten gemacht, also mit einer großen Scheune, wo 300 Leute reinpassen und all den ganzen Kram. Und da sehe ich das natürlich, also mit welchem Aufwand und was also mindestens notwendig ist. Und meine Schwester schüttelt immer den Kopf und sagt, Mensch, die spinnen doch alle, aber das ist offensichtlich. Das wird ja dann auch kommuniziert über die Medien. Also wenn du heute eine Hochzeit hast, die Leute, die nicht kommen können, kriegen zumindest entweder einen Hochzeitsfilm oder sonst irgendetwas. Und da herrscht natürlich dann schon ein gewisser Druck, wir machen das auch. Man gibt sich den Anschein der Romantik, aber du guck doch mal, also ich meine, wie sind denn die Scheidungsraten und zu welcher Zeit?
Über 60%.
Also so lange hält es ja nicht. Und in Amerika ist es ja noch schlimmer.
Ich habe das also bei mir und bei anderen beobachtet, ist oft so, dass auch nach deinem Practitioner Beziehungen sich zumindest verändern, wenn nicht sogar auflösen.
Ja, selbstverständlich.
Ist das also in deiner Erfahrung so, dass es eine Person braucht, die angstfreier wird, um damit so eine Veränderung
passiert? Naja, ich hab dir das ja gerade vorhin schon ein bisschen, also es gibt ja diesen Impuls, verstehst du? Also du kannst davon ausgehen, dass ein Teilnehmer beim Practitioner danach auf eine gewisse Art und Weise eine größere Bereitschaft hat, seine Angstbarrieren zu überwinden. Also die große Voraussetzung zur Veränderung. Und jetzt überleg dir mal, also jetzt kommt jemand, meistens sind es ja die Frauen, die zuerst kommen zu mir, und jetzt überleg dir mal, dass da jemand 20 Jahre verheiratet ist und es hat immer so geschwelt. Verstehst du? Müssen wir jetzt gar nicht genau reingucken, aber es war also für einen der Partner auf eine gewisse Art und Weise nicht zufriedenstellend, aber man ist aus dieser Angst zur Veränderung und wie geht es hinterher und so irgendwas, ist man in dieser Beziehung haften geblieben und hat lieber schlecht gelebt als recht gelebt. Und dann kommen die jetzt plötzlich nach Hause und sagen, na, also das tue ich mir jetzt nicht mehr an zum Beispiel, das höre ich immer und immer wieder und dann passiert halt diese Form von Veränderung oder im Beruf oder wo auch immer. Finde ich ja gar nicht schlecht.
Spannend, ja. Ja, ich erinnere mich. Also
ja, du bist ja selber betroffen.
Du bist schuld an einer Trennung von mir.
Ja, ich bin schuld. Du guck mich mal an, ich habe riesenbreite Schultern. Du bist nicht der Einzige, der das sagt.
Ja.
Aber es war gut so, sagen die Leute dann meistens. Ich war so froh oder was weiß ich.
Eine der größten Befreiungen.
Ja. Na ja, schau.
Und die Aussage war, ich weiß nicht was, aber irgendwas muss ich verändern. Das war so meine Erkenntnis nach dem Practitioner.
Also will, nicht muss.
Ich bin so neugierig. zurückkommen auf ich versuche das immer abzugleichen mit der Idee von Orgasmus und dem, was ich verstanden habe von Laszlo Nemeth mit den Erlebniskonserven. Also ist es dann auch so in der gemeinsamen Beziehung, in der Angstvermeidung, dass man einfach auch weniger erlebt und dadurch weniger diesen Drang zum Orgasmus oder die Lust aufs Leben
jetzt
hat.
Schmeißt du,
oder sind das zwei?
Also.
Denkst du in der Richtung Erlebniskonserve als Lebensmodell?
Ja, naja, selbstverständlich.
Ja.
Also, schau mal, wenn du heute ein geregeltes Leben hast, dann gibt es ja nicht so viel, was dir den Vogel raushaut. Und ich finde das also eine sehr gute Idee. Der Laszlo hat halt Erlebniskonserven gesagt, aber ich finde das eine sehr gute Idee, dann etwas zu tun, was ich so noch nicht gemacht habe, wie immer das auch ist. Verstehst du, ob das auf sexuellem Gebiet ist oder ob das mal anderswo in Urlaub hin ist oder eine neue Arbeitsstelle oder was weiß ich sonst irgendwas. Verstehst du, also die etwas zu tun, was dir eine Erfahrung bringt, die du so noch nicht gemacht hast, die aber dann in deinem Gehirn, also in deinem Erinnern abgespeichert ist und die selbstverständlich ja für Impulse sorgt.
Also auch ein intensives Erlebnis im Sinne von was sehr viel Neues erlebt.
Ja, oder? Nicht notwendigerweise, ja. Also für das, ich kann heute zu einer Domina gehen und mich irgendwie auf einen Bock, als Mann wie als Frau, auf einen Bock ketten lassen und dann mal ordentlich auspeitschen lassen, sage ich jetzt einfach mal. Kann man hier in Berlin, kostet nicht viel, für das, und dann, das ist eine Erlebniskonserve, für das, die durch so ein Erleben verändern sich natürlich viele Perspektiven im Leben. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ein typisches Beispiel, ein Typ, der ist ein sehr konfliktscheuer, sich unterordnender Mann, der von seinem Chef tyrannisiert wird, sage ich jetzt einfach mal. Gut, dem würde ich jetzt zum Beispiel sagen, also geh hier in Berlin, mach dir mal an und lass dich mal 2 oder 3 Mal ordentlich auspeitschen. Dieses Auspeitschen im Übrigen ist ein Synonym. Also
Die Tyrannei nochmal deutlicher?
Nein, für Obedience, also für eine wie auch immer, die sind ja total fit, die Frauen. Da kommst du also hin und dann wirst du in einer Form erniedrigt. Das findet aber in einem definierten Kontext statt, was ein Anfang und ein Ende hat. Das heißt, und das jetzt sind wir wieder bei der Erlebniskonserve, verstehst du? Also das ist eine Frau, die du vorher so nicht kanntest, die macht etwas mit dir, wo du eine Referenz bekommst und plötzlich hast du das Bewusstsein, scheiße, mein Chef macht ja auf einer anderen Ebene mehr oder weniger das Gleiche mit mir und ich reagiere nicht genauso. Und alleine über die Veränderung des Fokus kannst du davon ausgehen, dass es Verhaltensänderungen gibt. Und wenn sich in einem, das ist Virginia Satir, Familientherapie, wenn sich in einem stabilen Kontext, also die Chef und Untergebener, einer von den Partnern oder in einer größeren Gruppe einer von den Partnern verändert, muss sich das ganze System verändern. Und ob das jetzt kollabiert, also ob der Typ dann sagt, das tue ich mir nicht mehr an, ich suche mir einen neuen Job oder was auch immer, das ist egal. Aber für das ist oder er sagt, oh, das finde ich toll.
Er findet seine Lust dabei.
Ja, wenn ich zu der Frau gehe, muss ich 350 oder wie viel Euro bezahlen. Mein Chef macht es umsonst und ich fühle mich dann gut. Ja, wenn man das kann. Ich kenne Leute, die sagen, ich finde das geil. Und die begeben sich dann auch in solche Situationen und all den ganzen Kram. Also das ist so vielfältig. Das ist einfach, finde ich total, also so in dem Kontext Erlebniskonserven. Und in dem Kontext ist natürlich auch das Schicken in die Schulensauna eine Erlebniskonserve. Und die Erlebniskonserve ist künstlich gemacht, weil ich garantiere dir, wenn ein Mann das erste Mal, also der sich als heterosexueller Cis-Mann definiert, sage ich jetzt einfach mal, also ja, ich verstehe mich als Mann und ich liebe Frauen, und wenn der also da hingeht, der wurde schon 20 Mal vergewaltigt, bevor er überhaupt durch die Tür gegangen ist, verstehst du?
Stimmt, meine
Erfahrung. Ich habe mal einen Typen begleitet, dann saßen wir dann schließlich und endlich in der Schwulensauna an der Bar und habe gesagt, was magst du denn trinken? Und er hat gesagt, ich mag gar nichts trinken, und dann sage ich, dann habe ich mir Apfel habe ich mir Apfelschorle bestellt, und dann hat er geguckt und hat gesagt, schau mal, da krabbeln die AIDS-Bakterien rum.
Oh, ja, das waren die Bilder, ja.
Ultimative Angst, verstehst du?
Ja.
Und das finde ich halt so spannend, weil über diese Erlebniskonserven greifst du natürlich auf tiefen ich kann da einen Kontext im Grunde genommen für jede Geschichte geben. Also dann gehen die Leute in den KitKat-Club, da brauche ich dir ja nichts erzählen, also was da alles abgeht, und oder sie kommen zu dir zum Workshop. Verstehst du? Das sind perfekte Erlebniskonserven. Und zwar also sowohl als Paar als auch als Einzelner. Also es sind ja für die Einzelnen. Also wie kann ich mich öffnen? Wie weit kann ich mich öffnen? Ringelpiez mit anfassen? Kann ich das machen? Kann ich das zulassen? Kann ich das nicht zulassen? All die ganzen Geschichten.
Ja, ich erinnere mich so früher bei Aufträgen habe ich mich sehr viel öfter von Auftraggebern, Geschäftsführern dominiert gefühlt. Und mit den Erlebnissen in der so Männerkonfrontation, Sauna, gab es irgendwann einen Moment, da dachte ich so, Mensch, es ist schön, dass ihr mir was von mir wollt. Also es hat sich der Kontext total verändert.
Naja, und ich habe es freundschaftlicher wahrgenommen. Wenn du in diesem Kontext, also das kriege ich ja auch mit. Also ich bin ja oft sehr, wenn du jetzt in sadomasochistischen Kategorien denken willst, dann bin ich ja oft der Sado. Verstehst du? Also wenn ich ein, in Anführungszeichen, ehrliches Coaching-Gespräch führe, dann, das ist ja auch, also das ist psychologisch, bin ich ja dann der dominante Typ. Verstehst du? Ja. Dann ordnet sich mir jemand unter, sagt, weil er mir glaubt. Ja. Und ich spüre das auch. Verstehst du? Also ich habe dann durchaus Tendenzen zu einer Form von Passivität im sexuellen Spielbereich, um das zu kompensieren. Und das brauche ich auch manchmal, verstehst du? Und umgedreht, also ich kann das, was ich lange Jahre im Kontext zum Beispiel der Workshops, also was ich sagen kann und wie ich dann als Meister in Anführungszeichen auf der Bühne sein kann, das kann ich mühelos auch in einen sexuellen Kontext übertragen. Und manchmal passiert mir das, verstehst du, das, aus einer Situation heraus, dass ich dann zu einem Dominus werde, wo die Leute dann immer große Augen kriegen, weil da kann ich, habe den ganzen psychologischen Hintergrund noch dazu, aber ich will das nicht. Ja. Verstehst du, das reicht mir, also da habe ich viel zu viel schon in meinem beruflichen Kontext und dann will ich meine Ruhe. Also ich will Blümchensex, sage ich jetzt einfach mal, ist mir lieber, weil so.
Bedingt sich das gegenseitig für dich? Also je höher die Amplitude, je mehr, also du hast 500 Leute in einem Workshop, musst du also, dann auch die Fähigkeit also haben.
Warte. Schau mal. Also die Susanne ist ein sehr hochbezahltes Domina-Modell in Anführungszeichen mit ihrem in Frankfurt. Und die kenne ich und die kann ich fragen und dann frage ich, du, wer kommt denn zu dir? Und sie sagt, du, das ist die Spitze der Gesellschaft. Alle die Richter und Staatsanwälte und Chefs von Unternehmen, ja, all die im Grunde genommen eine dominierende Rolle für viele Leute spielen, die haben selbstverständlich, und wenn sie fit sind, dann sagen sie, okay, und das lebe ich auf der sexuellen Ebene aus. Und ich finde es toll. Also wenn jemand die Kontenance hat, zu sagen, also da gehe ich jetzt dahin und das tut mir gut und auf die Art und Weise werde ich zu einem ausgeglichenen Menschen. Ja, wunderbar. Ja, also und so geht es mir auch.
So,
also
ich höre eine Balance raus.
Ja, ja, und ich kriege das schon auch bei mir mit. Also ohne jetzt zu viele Details preiszugeben, aber diese S- und M-Komponente, also die Balance im Leben zu finden und zu wissen, was tue ich denn, und also so als auch so. Jetzt habe ich ja beide Richtungen angesprochen. Also ich habe die Sklavenrolle in Anführungszeichen angesprochen, wo sich denn jemand befreien will und umgedreht. So.
Also wenn sich dann jemand zu viel in seinem Alltag dominiert fühlt, dann rätst du ihm dazu, ihr dazu, die dominante Seite irgendwie auszuleben, einzuladen.
Also Fatisse, das ist jetzt hast du eine, also ich sage jetzt einfach mal, in großen Bereichen ist ja Heterosexualität noch die Norm. So, also normal ist es, wenn ein Mann eine Frau haben will. Jetzt Psychodynamik. Jetzt ist es aber vielleicht so gewesen, dass dieser Mann, weil sein Vater nicht verfügbar war, aus welchen Gründen auch immer, hat gearbeitet, hat sich getrennt, sonst irgendetwas, und die Mutter ist eine etwas dominantere Mutter, dann sozialisiert ja der junge Mann an seiner Mutter und lernt über Belohnung und all den ganzen Kram und lernt, sich den Frauen unterzuordnen. Was auch immer, konfliktscheu, selber keine Schläge haben wollen, und die Schläge meine ich jetzt in so. Und du kannst davon ausgehen, dass dieser junge Mann sich später als Ehefrau seine Mutter suchen wird und ein Mann sein wird, der von der Frau im besten Sinne, wie nennt man das, unter dem Pantoffel sein, verwaltet wird. Und das kriegt man vielleicht gar nicht mit, weil das ist ja alles so normal. Aber dann, also die Psychodynamik ist dann die S&M-Geschichte, wo der Mann der Sklave ist. Also ich bin jetzt mal wirklich, ich übertreibe das jetzt mal. Und jetzt könnte es zum Beispiel passieren, aus welchen Gründen auch immer, dass so ein Mann zu mir kommt und ich zu dem sage, du geh doch mal zu der Domina und lass dich mal ordentlich auspeitschen. Und der mitkriegt, dass er dann irgendwie, also es läuft meistens subbewusst, aber dass er dann zum Beispiel sagt, scheiße, das ist im Grunde genommen auf der psychischen Ebene habe ich das gleiche zu Hause wie hier mit Peitschen.
Offensichtlicher mit, gemacht irgendwie.
Aber für sie, und das kann der erste Keim sein für eine Emanzipation. Und das muss natürlich eine Beziehung aushalten, versteht sie? Weil wenn der dann zum Beispiel sagt, jetzt spiele ich nicht mehr mit, also ich lasse mich jetzt nicht mehr vergewaltigen, in Anführungszeichen, sondern ich bin jetzt jemand, der Selbstbewusstsein kriegt, lasse ich mich auf einen Streit ein oder sonst irgendetwas, versteht sie? Und das kann, entweder man wächst dann in einer Beziehung und für die Leute ist das dann selbstbestimmter und zufriedenstellender, oder aber das geht auseinander und was auch immer. Also es ist alles äußerst spannend.
Ja, das, du hast gerade mein Erlebnis erzählt. So war das bei mir, komisch.
Du bist nicht der Einzige. Ja. Schau her, wie ist denn, also Robert Bly, du kannst dich ja noch erinnern, dass ich Eisenhans. Mal diesen Eisenhans gemacht habe. Also meine Erkenntnis war, dass so viele junge Männer einfach ihre Väter nicht zur Verfügung haben, also in dem Sinne der Erlebniskonserve. Also verstehst du, um an einem Mann zu wachsen, also gehört sich ja Streit und Gehören gemeinsame Erlebniskonserve. Der Laszlo hat dann immer gesagt, ich habe ja einen Sohn, ihr müsst gemeinsam die Sterne betrachten. Verstehst du, was ich meine? Also so die Erlebnisse zu haben, so, Mensch, Papa, das war so toll.
Ja,
so,
ja, verstehe.
Was habe ich mit meinem Sohn gemacht? Wir haben Bergwanderungen gemacht, wir haben einen Tauchschein gemacht, wir sind auf der Mecklenburgischen Seenplatte mit anderen Freunden zusammen haben wir Boot gemacht und dann, oder wir haben 3 Wochen Zelten gemacht. Verstehst du, das sind Erlebniskonserven für ein Kind, wo sie dann erwachsen werden dürfen. Verstehst du, also jetzt darf ich mal ein Bier trinken, ich rauche mal heimlich Zigaretten. Wir dürfen so lange aufbleiben, wie wir wollen.
Kleine
und am Lagerfeuer
und
all den ganzen Kram. Die Frauen sind mal nicht da, auch wenn es jetzt chauvinistisch klingen will, aber das ist halt notwendig, verstehst du? Und das hat unsere heutige Gesellschaft liefert das so nicht. Das ist vollkommen normal, dass also, wenn es so noch geht, dass also die Erziehung der Mutter überlassen wird und der Vater irgendwo Geld verdient. Und selbst in den Ferien dann nichts anzufangen weiß, weil das ist ja dann ein junger Mann, der hält dir ja den Spiegel ins Gesicht, verstehst du? Und der sagt, da siehst du ja, wie du dran bist.
Ja, ich sehe so eine Parallele, wenn ich mit Männern arbeite, die sich halt oft melden wegen Dating und Beziehung, ich finde keine Frau, dann, also mir fällt gerade auf, dass die Geschichte oder die ihre Vorstellung an dem Punkt endet, wo sie dann die Frau haben.
Ja, klar.
Und es ist wirklich so eine mütterliche Zuflucht und sie haben gar keine Idee dieses Lebensstils mit der Partnerin dann.
Also das habe ich gemeint.
Das primäre Ziel
ist, wie gestalte ich eine Beziehung, dass sie...
Eher so eine weibliche Obhut finden und dann... Und dann wird alles gut.
Also ich bin jetzt immer ganz gehässig, verstehst du? Also den bequemen Fick haben. Das gilt ja für Frauen wie für Männer. Also nicht rausgehen zu müssen, sondern einfach zu sagen, so jetzt, also einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr habe ich, was ich will, reicht.
Ja.
Und dafür, also ist diese Form von Vertrag gibt es ja noch häufig. Also das ist nie ausgesprochen, verstehst du? Aber oh Gott, da haut es mir immer den Vogel raus, wenn ich mir denke, um Gottes Willen, also da bin ich schon froh, dass ich dann... unter anderem über meine sexuelle Orientierung und über das, was ich tue oder so, muss ich mich ja beständig fragen, ja, und wie will ich das leben? Also wie bin ich dann derjenige, der glücklich ist? Bin ich derjenige, der eine gute Beziehung hat? Bin ich derjenige, der seine Sexualität in einer Art und Weise lebt, vorlebt, wie die, also ich will nicht Wasser predigen und Wein trinken, sondern dann will ich das, also will ich sagen, schau mal, ich bin ein Archetyp für alles das, was ich dir erzähle. Ich lebe das und für mich stimmt das. Das ist natürlich doof, weil also über meine Homosexualität kann ich im Grunde genommen einem heterosexuellen Mann nicht sagen, du schau mal her, wenn du so und so lebst und das machst und da, dann bist du glücklich, weil also da bin ich in einer anderen Richtung unterwegs. Aber vielleicht gerade deswegen. Weil ich musste ja, also für einen homosexuellen Coming-out, den ich ja spät im Leben, also mit 35, nach meinem ersten Sohn und nach jeder Menge heterosexueller Beziehungen, die nicht so zufriedenstellend waren, wie ich mir das vorgestellt hätte. Was ich aber im Retrospekt erst erkannt habe. Das ist also ein mehr oder weniger Zufall, sage ich jetzt einfach mal. So zufällig war das gar nicht. Aber hat mich meinem ersten damaligen Partner in die Arme gespült. Und er war tatsächlich auch, also er hatte eine heterosexuelle Beziehung, ich hatte sowieso eine heterosexuelle Beziehung und wir haben plötzlich aneinander mitgekriegt, wie geil das ist, plötzlich auf Augenhöhe den anderen zu kennen. Verstehst du? Also zu wissen, was gefällt denn dem? Und nicht, und nicht in der Rolle des Stechers zu sein, der eine Frau befriedigen muss, in welcher Form auch immer. Verstehst du? Ich meine das jetzt in einem sehr weiten Kontext, verstehst du? Weil du hast ja dann, bist ja in einem bestimmten Rollenklischee gefangen, ja, gesellschaftlich, ja, 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 und das hat sich plötzlich aufgelöst, verstehst du? Ich war mit dem Marc und ich dachte mir, Mann, ist das geil. Jetzt muss ich mal nicht immer aktiv sein, sondern jetzt kann ich auch passiv sein, verstehst du? Je nachdem, weil man begegnet sich ja auf Augenhöhe und das war für mich eine immense Befreiung. Das hat mir natürlich viel besser gefallen, als dieses ganze unter Druck gesetzt werden. Also ich habe schon auch, das hat schon Eigenbezüglichkeit, was ich gerade also von diesen Frauen und Männern und so, ich habe, also unser Vater war schon da, und ich bin in diese Richtung, also nicht defizitär aufgewachsen, aber meine Mutter ist eine unglaublich starke Frau gewesen. Die hatte mit 4 Kindern, das war ein strenges Regiment und ich habe eine glückliche Kindheit gehabt, also will ich nicht sagen, aber ich bin schon deutlich an der Frau sozialisiert, so kann man das schon einmal sagen. Und meine ganzen Partnerinnen, die ich dann also so nach der Pubertät, also so ab 18, 19, 20, 21 und so weiter, alle die Frauen, die ich hatte, die waren alle Muttertyp, also es waren alle starke Frauen, die Frau, also die Mutter von meinem Sohn, das ist eine Professorin für Industriedesign, verstehst du, die steht mitten im Leben, auch jetzt noch. Also das ist eine tolle Frau. Ja. Aber ich habe mich untergeordnet, verstehst du, also die sehe ich heute. Ich habe es nicht anders gewollt, das muss man schon sagen. Verstehst du, also ich war auch nicht unglücklich und doch.
Ja, du warst Problem, deiner Sozialisation treu und denkst halt, das ist halt alles, was es zu erleben gibt.
Ja, und das ist mein Leben. Also das so ist es halt jetzt. Die Eltern haben es ja vorgelebt gehabt, verstehst du? Und dann, ja, was willst du? Also ich war gut und erfolgreich im Beruf. Die Feline war erfolgreich im Beruf. Man hat ein Kind, das ist toll, verstehst du? Und all den ganzen Kram. Sie ist Professorin für Industriedesign an der UCLA. Also was willst du mehr? Du hast
die ganze Liste eigentlich erreicht.
Was willst du mehr? Und dann denke ich mir, und dann passiert eben sowas und du denkst dir, scheiße, also verstehst du, die Anlage war ja schon da, also die ganzen Erlebnisse, die ich vor meiner Pubertät hatte, verstehst du, wenn ich jetzt mal ein bisschen auspacke, also mein erstes schwules Erlebnis hatte ich mit meinem Freund, wie ich 6 Jahre alt war.
Sehr viele diese Referenzen.
Verstehst du, und das war aber in einer Form der Unschuld, das war einfach die in der Interaktion miteinander und dann über die ganze Pubertät hoch, also bis plötzlich meine ganzen Freunde und Nachbarschaftsjungens Freundinnen hatten. Und ich habe das einfach nicht in Frage gestellt. Für sie, dann war halt was Neues da und dann hatte ich halt auch Freundinnen, weil du willst ja mitmachen. Und ich konnte nicht irgendwo nach YouTube gehen oder die Stadt war klein. Das hat man nicht gedacht. Und ich bin halt in dieser Geschichte weitergegangen und war auch erfolgreich, wenn du so willst. Für sie, also die trotz meiner Schwulität ist also das Tollste, was mir passieren konnte, mein Sohn, sage ich jetzt einfach mal. Und die Beziehung war nicht unglücklich mit meiner Partnerin, solange die war. Und sie war aber nicht so glücklich, wie ich zum Beispiel heute bin, wo ich frei entscheiden kann. Und ich habe ja dann später, also wir haben uns das ja geteilt und der Dorian, mein Sohn, kam zu mir, wie er 11 war und also die ersten 11 Jahre hat er, und tatsächlich mit 21 ist er dann hier, oder 21,5 ist er dann ausgezogen und mit seiner Freundin zusammengezogen. Ja, also wir haben uns tatsächlich die halbe Zeit, und da, wo der Dorian mich gebracht hat, da war ich dann auch da, verstehst du? Und das ist alles. Also, und mein Sohn könnte nicht heterosexueller sein.
Ja, okay.
Naja, also die Almut, das war seine erste und einzige Freundin und Frau. Und, und er hat zwei Kinder und hat einen komplett verrückten Vater. Und lebt aber eine sehr konservative, aber glückliche Beziehung. Für das, die kriegen das auf die Reihe. Und also wie die mit ihren Kindern umgehen, wie die mit sich umgehen, das ist einfach schön zu sehen. Und da denke ich mir, schau, also da kann der Vater noch so schwul sein. Ja, ja. Wenn die Anlagen nicht da ist, dann ist das halt so.
Hat diese Veränderung mit 35, mit deinem Coming Out?
Die Veränderung.
Naja, also dieser Wandel von ich bin meiner Sozialisation treu hin zu ich probiere mich sexuell aus oder ich entdecke mich.
Nee, das ist falsch formuliert. Das ist falsch formuliert. Also das war wie eine Explosion.
Ja.
Also der Markt, es stecken natürlich immer psychologische Dinge dahinter. Also ich bin, die Feline hat den Dorian in Los Angeles bekommen und ich bin, damit sie arbeiten konnte, dahin gefahren und habe auf den Dorian aufgepasst. Und das ist so eine Erlebniskonserve, verstehst du? Einem das eigene Kind oder die Angst, oder andersrum, wenn du davon ausgehen möchtest, dass ich selbstbezogen gewesen wäre, dann hat mich dieses kleine Wurzelchen ganz schnell gelehrt, dass ihm das wurscht war. Der hat den Maul aufgerissen und hat geschrien, wenn er in die Hose gekackt hat oder wenn er gebadet werden wollte oder wenn er Hunger hatte oder all den ganzen Kram. Und er hat mich im Grunde genommen vielleicht gegen meinen Willen gezwungen, mich nach außen zu öffnen. Und dieses ganze Environment hat dazu geführt, dass ich Entscheidungen treffen musste gegen meine Angst vor, was weiß ich sonst auch immer, also gegen die Angst vor Verletzung oder vor was weiß ich. Das muss man gar nicht so genau anschauen. Und diese ganzen Summen haben dazu geführt, dass ich im Grunde genommen bei nächster Gelegenheit Dinge tun konnte, vor denen ich sonst, also über die ich gar nicht nachgedacht hätte und eben mit meinem ersten Partner dann erlebt habe und mitgekriegt habe, so kann das auch gehen. Verstehst du? Also das ist so eine Kette an kausalen Zusammenhängen, die sich logisch bedingen und wo ich also der Nutznießer eines großen Glücks war. Ich war der Nutznießer eines großen Glücks, weil das so passiert ist. Und dann in den Zeiten über den Marc, also über meinen damaligen Partner, habe ich eben den Laszlo kennengelernt. Der hatte mit dem zu tun und so kam ich überhaupt zum Laszlo und ich habe sofort mitgekriegt, also was das für ein Schatz an Modellbetrachtungen ist. Weil auch das ganze schwule Leben und was man da so machen kann, also ich wusste das, also das Erste, womit ich in der Beziehung konfrontiert war meine Eifersucht. Das ist also der Marc, mein damaliger Partner, der konnte nicht einen Meter links gehen oder sich mit Freunden treffen oder mit Frauen treffen oder sonst irgendwas und ich wäre nicht eifersüchtig gewesen. Plötzlich hatte ich das, wonach ich mich immer gesehnt hatte. Plötzlich war da jemand und die Angst, das wieder zu verlieren, oh, die war riesengroß. Und da musste ich erst einmal damit zurecht, also ich musste damit zurechtkommen. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und ich kann, also heute, ich habe großes Verständnis für Leute, die eifersüchtig sein mögen. Und ich kann natürlich auch sagen, ja, pass auf, aber Eifersucht ist immer, wenn du eifersüchtig bist, musst du auf dich gucken, was du nicht hast und nicht auf deinen Partner.
Wie hast du es aufgelöst? Ist das Konfrontation? Ist das Verständnis? Ist das Erlebnis?
Naja, also die Eifersucht hat sich natürlich in wunderbaren Auseinandersetzungen entladen, die immer, also aus denen ich nicht rauskam. Und tatsächlich musste ich das erst für mich logisch durchdringen, dass ich also auch derjenige bin, der dann auf der Basis von all dem ganzen Kram wieder Streitereien und so macht. Und ich habe mich dann tatsächlich, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich wieder derjenige, der eine Streiterei anzettelt. Ich habe mich dann einfach entzogen. Also ich habe gesagt, so, ich muss jetzt eine halbe Stunde spazieren gehen, ich muss jetzt nachdenken und habe mir überlegt, was will ich eigentlich, verstehst du, und was habe ich eigentlich nicht? Und dann bin ich relativ schnell draufgekommen, dass ich ja nur, also wenn ich alleine zu Hause sitze und mein Partner geht und sieht eine Frau oder sieht einen Mann, das ist vollkommen wurscht gewesen. Dann lief in meinem Kopf ab, was macht er mit der oder was macht er mit dem? Und alles das, was er mit der oder mit dem macht, hat er mit mir nicht gemacht und hatte ich nicht. Und das ist, verstehst du, da kann ich mir alles vorstellen. Und der mag einen Kaffee getrunken haben oder mag einen Spaziergang gemacht haben, das ist scheißegal. In meinem Kopf war die Hölle los. Das ist die Eifersucht. Und was ich dann, also worauf ich gekommen bin, ist, ich habe einfach das Gleiche gemacht. Also verstehst du, ich habe, wenn der Marc sich zum Beispiel mit einem Mann getroffen hat, dann hat er ja mit dem Mann gevögelt. Und dann bin ich in die Schwulensauna gegangen und habe mit dem Mann gevögelt und dann ging es mir gut. Dann kam ich nach Hause und dann hat der Mann gesagt, wo warst du? Und ich gesagt, ich war in der Schwalbe, ich habe das Gleiche gemacht wie du. Ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe mit dem Mann gevögelt. So, dann sag ich, aber ich habe mit dem Mann nicht gevögelt. Ich war mit dem nur essen und wir haben geplaudert. Und so bin ich dann, so kam das dann zum Bröckeln mehr oder weniger.
Ja, also diese Fantasien entstehen durch das Defizit. Also ja. Der macht etwas, was ich nicht haben kann oder was ich nicht
lebe. Und das ist auch meine beste Geschichte. Also verstehst du, wenn du eifersüchtig bist auf deine Freundin jetzt zum Beispiel und sagst, so, die geht am Mittwoch weg und die sagt ja nur, sie trifft sich mit einer Schulfreundin, die vögelt sich den Leib aus der Seele oder die Seele aus dem Leib, dann sage ich, gut, ist in Ordnung, dann zahl's ihr heim. Ja. Geh du mal und vögel dir auch die Seele aus dem Leib und dann hast du wenigstens was zu tun. Verstehst du, ob es dann, also nicht immer funktioniert das dann in einer wünschenswerten Richtung. Vielleicht geht dann die Beziehung auseinander oder sonst irgendwas, aber auf alle Fälle kommt wenigstens so eine Art von Dynamik in die ganze Geschichte.
Ja, ich höre auch raus, die Kontemplation alleine reicht da nicht. Also daheim sitzen und drüber nachdenken, was ist mein Defizit und wo kommt es her?
Nicht drüber nachdenken.
Was sind die kausal Zusammenhänge meiner...
Du schaffst dir deine eigenen Realitäten und die sind absolut fiktiv. Für dich ist es Realität. Es fühlt sich auch so an.
Ja.
Aber das hat nichts mit einer tatsächlichen Wirklichkeit, die anderswo passiert, zu tun.
Ja. Also ich bin da immer so im Zwiespalt. So, der eine Therapeut sagt, du musst nur über das Gefühl hinwegkommen. Und ich verbinde dich mit jemandem, der sagt, du musst in Aktion kommen.
Na, selbstverständlich. Also ich bin natürlich, verstehst du, also das entspricht ja nicht gesellschaftlichen Konventionen. Also verstehst du, wenn du in einer geschlossenen, homogenen, monadischen Beziehung bist, sage ich jetzt einfach mal, und ich rate dir, du geh doch mal da und da hin oder vögel mit einem Mann oder vögel mit einer Frau, Hauptsache du vögelst, sage ich jetzt einfach mal, das ist ja nicht unbedingt gesellschaftskonform, sage ich jetzt einfach mal, in vielen Richtungen. Und wenn du heute ein Psychologe bist, sage ich jetzt einfach mal, der sein Geld damit verdient und wäre ich, also ich, mir ist es ja wurscht, also ich habe, wie heißt es nach Zille so schön, und ist der Ruf erst ruiniert, so lebt sich's gänzlich ungeniert, und mit meinen 70 Jahren, verstehst du, habe ich schon so viel erlebt und so viel gesehen, ich bin total entspannt, also wenn mich jemand wegen meiner Schwulität oder wegen meiner Art und Weise, wie ich rede oder wie ich denke oder wie ich Beziehungen führe oder was weiß ich sonst, immer, wenn er mich nicht haben will, dann soll er wegbleiben, verstehst du, und es gibt genügend Leute, die interessant finden, für sich selber konfrontiert zu werden in der Art und Weise, wie ich lebe und wie ich sage, dass Mann und Frau glücklich werden kann.
Was war jetzt unsere Frage eigentlich?
Ach Gott. Wir meandern durch die Täler der Sexualität. Es berührt ja viele Bereiche. Aber das, versteht sie, all die ganzen Geschichten, die ich dir jetzt erzähle, das sind die Dinge, die man normalerweise nicht anspricht, und doch sind die ja die Essenz des Lebens.
Die sind essentieller, ich wollte es gerade sagen, das klingt wie so die...
Ja, wie viele Beziehungen sind vergiftet? Wie viele Menschen vergiften sich selber in ihren Gefühlen, wenn sie die Eifersucht nicht auflösen können?
Ah, Eifersucht waren wir, genau.
Ja, aber das war ja nicht der Ausgangspunkt, verstehst du?
Ja, die Idee war, muss ich es wegmeditieren oder muss ich in Aktion kommen und die Energie nutzen? Weil Eifersucht ist ja auch eine Energie da, oder?
Das ist scheißegal, verstehst du? Wenn dir ein Psychologe etwas rät und du magst es und deine Eifersucht ist dann hinterher weg, in Anführungszeichen, ja, dann hat es funktioniert. Ich bin durchaus nicht so, dass ich meine, dass also nur die eine Dinge, aber also ich habe probate Mittel, mit der Eifersucht umzugehen. Und die Mittel, die ich heute empfehle, sind nicht die, die ich damals für mich angewandt habe. Also da hätte ich schon mindestens zwei, wo ich meine Eifersucht überwunden habe, in Anführungszeichen. Das war hart, verstehst du? Und das hat mir ja niemand vorgelebt. Also ich habe für mich selber musste ich mir überlegen, so, da gibt es jetzt dieses Ding, da war der Lassl schon tot, da gibt es jetzt dieses Ding, das fühlt sich scheiße an, das heißt Eifersucht. Wie gehe ich damit um? Das will ich nicht haben, aber komischerweise, ich mache das ja. Es ist ja nicht so, dass ich machtlos wäre dem Gefühlen gegenüber, denn ich mache ja, also bestimmte Strategien mache ich ja, jetzt im NLP Erklärungsmuster für sich, also ich habe einen internen Dialog, ich mache mir irgendwelche Bilder, dann entstehen irgendwelche Gefühle.
Hattest du damals schon diese Modelle, warst du schon im NLP unterwegs, um das irgendwie auch so
zu managen? Ja, ganz am Anfang, und so hätte ich das nicht gesehen, aber ich habe gemerkt, also ich mache etwas mit mir.
Ja, es passiert in meinem Kopf.
Und das passiert in meinem Kopf, und die Frage ist, wie komme ich da raus? Das war eher die Geschichte. Also ich habe ja über die physikalische Entfernung und über das Nachdenken und über, also ich bin ja doof, ich habe natürlich mit dem Marc dann geredet, und der Marc hat dann, also das war, die hat mir das auch gesagt, wenn er zum Beispiel gesagt hat, so, und jetzt will ich mal in die Schwulenzahner gehen und ich will mal mich öffnen und so, wir haben auch eine Form von offener Beziehung gehabt, verstehst du, und beide, und wir waren keine, wie soll ich das sagen, keine, aber das hat komischerweise nichts gemacht. Das ist ja so, wenn der Marc erzählt hat, du, ich habe jetzt Lust und so, und ich gehe jetzt in die Sauna und ich will jetzt mir mal, und dann habe ich gesagt, ja, geh nur zu, alles in Ordnung. Sondern das waren dann andere Dinge, die im Defizit, je nachdem, wie es mir auch immer ging, ob ich gerade gut drauf war oder nicht. Und dann diese ganzen Wellen im Leben, manchmal war ich also der Eifersucht zugeneigter und andererseits dann nicht. Und jetzt kommen wir wirklich jetzt geht es also vom Kontext her in die Metaebenen. Wie muss ich ein Leben führen, damit diese Wellen, wo ich also für Eifersucht oder für schlechte Gefühle oder für was weiß ich sonst auch immer, depressive Gefühle oder was auch immer, das kommt ja alles so in Wellen. Wie kann ich ein Leben führen, dass diese Wellen ausgeglichen werden? Und dass ich vielleicht nicht die Spitzen habe. Wie geht es? Also im Buddhismus spricht man dann der Weg der Erleuchtung. Dass man irgendwann.
The pain is built in.
Was weiß ich sonst auch immer.
Also, ich glaube, und da würde ich behaupten, die meisten sagen halt, Eifersucht ist eine Realität, die ist einfach, und ich versuche mich davon wegzuhalten.
Ja, kannst du ja.
Indem ich halt die Flamme klein halte oder indem ich wenig riskiere.
Nein. Meistens, Eifersucht hat ja immer was mit dem anderen zu tun. Weil mein Partner X macht, muss ich eifersüchtig sein. Und wenn mein Partner X nicht mehr hat, also traut das Heim, Glück zu zweien, wenn mein Partner oder meine Partnerin dann nicht rausgeht, sie sagt ja, ich gehe ins Kino, aber in Wirklichkeit, was man sich alles konstruiert, verstehst du, und all die ganzen Geschichten. Das ist also ein Stufenplan, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn wir jetzt beim Thema Eifersucht bleiben, es gibt ja viele andere Dinge, die ähnlich funktionieren und schlechte Gefühle machen. Aber wenn wir bei der Eifersucht bleiben, nehmen wir jetzt mal an, jemand kommt zu mir und sagt, ich bin so eifersüchtig, ich will das nicht mehr. Das ist ja ein Veränderungscoaching, sage ich so. Dann geht es also erst einmal los, ein Bewusstsein zu schaffen. Also das Bewusstsein auf der obersten oder untersten Stufe, wie immer du willst, ist ja zuerst einmal, ich kann etwas tun. Also ich bin nicht das Opfer von etwas, sondern ich kann tatsächlich durch was auch immer ich tue, mein Schicksal und meine Geschicke beeinflussen. Wenn das erst einmal etabliert ist, dann kann ich anfangen und kann sagen, schau mal, zum Beispiel, vertraust du mir genug verhaltenstherapeutisch, dass ich dir einen Vorschlag mache, etwas zu tun, wenn du das nächste Mal eifersüchtig bist, und du kannst für dich selber beurteilen, löst sich dadurch deine Eifersucht auf oder nicht. Und jetzt, da habe ich also jetzt schon 4 oder 5 Schritte erzählt, weil du darfst nicht glauben, dass die Leute dann nicht argumentieren und sagen, ja, kann ich nicht was anders machen oder das kann ja gar nicht funktionieren oder was weiß ich sonst alles. Also da ist schon sehr viel direkte oder indirekte Überzeugungsarbeit zu leisten, bis es überhaupt zu einem Erlebnis kommt, das die Leute dann beurteilen könnten. Und dann sind wir natürlich wieder da, haben die Leute genügend Selbstreflexion, dass sie für sich wahrnehmen können, was passiert, und diese Wahrnehmung aufs Leben übertragen können und all die ganzen Geschichten. Aber da sind wir jetzt in therapeutischen Modellen oder in Coaching-Modellen oder wie immer du sagen willst, aber das ist ein ganz spannendes Gebiet.
Ja. Ich hänge noch an diesem Wort, du hast vorhin gesagt, da ist so eine Explosion bei dir passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jede positive Veränderung sich erstmal positiv anfühlt, weil du wahrscheinlich gegen deine Gewohnheiten, gegen Sozialisation. Also hat das klingt wie so, du bist so durch ein Nadelöhr gegangen.
Ich kann dir das ganz einfach sagen. Schau mal, ja. Du hast mir das gerade selber erzählt. Also irgendwann einmal warst du das erste Mal in der Schwulensauna. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du dich entschlossen hast, da hinzugehen?
Ewig.
Sau. Verstehst du? In dieser Vorgeschichte liegt ja schon eine ganze Menge. Und dann magst du das. Und selbstverständlich ist es hochaufregend. Also ich brauche jetzt gar nicht schwulen sein. KitKat Club, ein Besuch bei dir im Workshop, was weiß ich sonst auch immer. Verstehst du? Also mein Kontext im NLP-Workshop ist ein anderer. Der ist nicht so angstbesetzt. Aber also jetzt irgendwelche sexuellen Erlebnisse in Berlin zu haben, das weiß man ja, also aber da muss man ja selber erst einmal auch hingehen. Verstehst du? Und dann ist es, also das kann ich dir auch sagen. Also ich vermute jetzt mal, dass dein erster Besuch in der Schwulensauna wie so ein Traum verlaufen ist. Absolut. Also du warst sehr mit dir beschäftigt. Absolut. Und nicht so sehr mit deiner Umgebung. Verstehst du? Ja. Und trotzdem passiert, also ist dann dieser Impact, dass dann eine gewisse Form von Angst aufgelöst wird und dass es dir hinterher gut geht. Da muss nichts passiert sein, du musst nichts mitgekriegt haben. Nur, dass du da warst, ist schon der tolle Kick.
Die erste Intensität ist in mir. Das ist der erste Erlebnis, muss nicht viel äußerlich passieren.
Wenn wir von Erlebniskonserve sprechen, der Laszlo hat zum Beispiel Fallschirmspringen groß angepriesen, weil das unumkehrbar ist. Verstehst du? Also wenn du einen Tandemsprung machst,
dann hängst du da drin, ja.
Ich weiß es aus eigener Erfahrung, verstehst du? Also ich habe dann, also meinen ersten Tandemsprung, wo wir gemacht haben, das war so eine Fokker Skyhawk, wo also hinten die Türe aufgeht und wo man praktisch wie so aus so einem 5-Meter-Sprungbrett nur halt statt 5 Meter 5000 Meter runtergeht. Wir sind, glaube ich, 5. oder 6. gesprungen und einer hat gesagt, also ich springe jetzt da nicht mit. Und dann, das fand ich so lustig, der Typ, der Springer selber, man ist ja dann angekettet. Also du bist hinten und er hat dich vorne. Und der Typ hat gesagt, ja, steh mal auf, dann mache ich dich los. Verstehst du? Und dann sind die beiden gestanden. Und dann hat der Typ, der also bestimmt 10 Zentimeter größer war als der Angst hatte, hat einfach tief eingeatmet. Und dann war der Typ 5 Zentimeter vom Boden weg und konnte nichts mehr machen. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt springen wir. Und dann ist er in aller Ruhe vorgegangen und hat sich nach vorne fallen lassen. Und dann dachte ich mir, cool, verstehst du? Also da hast du ab einem bestimmten Punkt hast du diesen Point of No Return, du dann die Erlebniskonserve hast. Hinterher war es ganz toll, aber das weiß ich. Zum Beispiel hat der Lasso das mit Epilepsie-Patienten gemacht. Also ein Fallschirmsprung heißt ein halbes Jahr keine Epilepsie mehr. Also in bestimmten Fällen. Da haben wir uns aber nicht so. Aber ich habe das selber erlebt, verstehst
du? Das klingt wie so eine ausgleichende, je größer die
Erlebniskonserve.
Erlebniskonserve ist.
Ja. Angesprochen, verstehst du? Und das macht natürlich was. Das generalisiert natürlich, also so eine Angstüberwindung und so ein intensives Erleben generalisiert sich natürlich ins Leben hinein, in welcher Form auch immer. Also das ist für viele oder für jeden ist das irgendwie unterschiedlich, weil jeder lebt halt ein anderes Leben.
Wir können in 1000 Richtungen gehen.
Ja. Ich hätte zu 1000 Richtungen was zu sagen.
Das war jetzt schon ein Vormittagsprogramm von deinem Praktischen. Ja, ich bin, also ich frage mich so, wie die Intensität dieser Erlebniskonserve halt auch andere Freiheiten im Leben oder andere mit anderen Dingen konfrontieren kann.
Ja? Also mein Modelltheorem, sage ich jetzt einfach mal. Also das Schlimmste im Leben ist diese Angst. Das ist ja ein sehr schönes deutsches Wort. Das hat es ja selbst ins Amerikanische geschafft und in andere Sprachen.
Die German Angst vor allem.
Ja, aber schau mal, also lass mich das mal ein bisschen aufdröseln. Also diese Angst ist ja so eine Stimulus-Response-Geschichte. Also bei Veränderung mache ein negatives Gefühl und mache dir irgendwelche Fantasien, wie das schiefgehen kann. Und dann sagst du, bevor ich also jetzt mein Leben riskiere, in welcher Form auch immer, mache ich das lieber nicht. Das ist ja das Sinnvolle, das sage ich in doppelten Anführungszeichen, der Angst. Und die kann man ja überwinden. Also die kannst du über den Neokortex kannst du für dich selber sagen, ich gehe jetzt Angst vorm Fallen, ich gehe jetzt Fallschirmspringen oder das und das oder die homophobische Angst, ich gehe in die Schwulensauna. Das kannst du, du kannst das bewusst machen. Und das Tolle ist, dass derlei Erlebnisse, wir haben viele angesprochen, verstehst du, also die Erlebniskonserven, S&M, BDSM, Reisen, Schwulensauna, andere Erlebnisse, was weiß ich sonst auch immer. Also im weitesten Kontext, weil die Leute immer sagen, ja, muss ich in die Schwulensauna? Also, nee, es gibt 100.000 andere Dinge, also die extreme Geschichte beim Reisen zum Beispiel, also hab 20 Euro in der Tasche und bring mir Wasser aus Shanghai. Du wirst also deine Ängste auf 100.000 verschiedenen Gebieten überwinden müssen, damit du überhaupt überlebst. Wenn du das denn machen würdest. Und wenn du das als generelle Guideline nehmen willst, also wenn du für dich diese Angstauflösung, also wenn du ein Leben führst, in dem du dich regelmäßig, in welcher Form regelmäßig auch immer definiert ist, wenn du dich regelmäßig deinen Ängsten stellst und die überwindest, dann wirst du immer freier werden. Und ein freies und selbstbestimmtes Leben ist im Grunde genommen ein Leben ohne diese ganzen Angstgeschichten, wo du relativ frei entscheiden kannst, so, will ich jetzt mit einem Mann, will ich jetzt mit einer Frau, will ich jetzt das, kann ich jetzt das und nicht irgendwelche Verhinderungsmechanismen machst. Das ist im Grunde genommen das, was ich als Freiheit und als freies Leben, also als Gegensatz, der Gegensatz zu dieser angstbestimmtes Leben ist dann ein freies Leben.
Ja, eigentlich eine Flexibilität höre ich daraus, weil du kannst wählen. Also
irgendwann wirst du dann wählen können. Ja. Also wenn du durch deinen, also als Mann zum Beispiel, musst du ja herausfinden, so welche Anteile habe ich denn mit dem und habe ich denn mit dem? Wo bin ich denn Sklave? Wo bin ich denn Meister? Wo bin ich denn schwul und wo bin ich denn heterosexuell? Verstehst du? Wo kann ich Nähe zulassen, wo kann ich Nähe nicht zulassen? Das sind ja ganz spannende Dinge. Ja, aber das ist das, was dich als Mann definiert. Verstehst du? Also heute habe ich für mich ein Bewusstsein, wie will ich meine Verhältnisse zu den Frauen, wie will ich meine Verhältnisse zu den Männern, zu bestimmten Männern und zu wieder anderen Männern definieren, wo in meinem Leben habe ich eben, wo bin ich Sklave, in Anführungszeichen, wo bin ich Meister, wo will ich mich unterordnen, wo muss ich mich unterordnen, wie kann ich damit umgehen, all diese ganzen Geschichten, dazu habe ich eine Meinung und damit habe ich mich auseinandergesetzt und das ist halt die spannende Reise, die man Leben bezeichnet, nicht einmal nur zu einem Workshop von dir zu gehen, ja, sondern zu sagen, so, wie kann ich denn ein Leben führen, in dem das ganz normaler Teil ist, verstehst du? Also wo ich nicht irgendwie auf der Couch sitze, ein Bier aufmache und den Tatort am Abend anschaue, was natürlich auch in Ordnung ist. Ich liebe den Tatort ab und zu, aber da passiert halt noch viel mehr.
Ja, also es ist keine Übung fürs Wochenende.
Nein. Das nennt man Leben. Das nennt man Leben. Und ich sage ja immer, verstehst du? Also geh mal auf meine Webseite und schau dir an, also ein Leben, ein selbstbestimmtes Leben voller Abenteuer. Ja, verstehst du? Die Abenteuer, die kommen nicht, wenn man auf der Couch sitzt. Da muss man schon was tun. Und indem man irgendwas macht, verstehst du? Wie auch immer. Das ist natürlich auch eine Betrachtungsgeschichte. Aber also Abenteuer lässt man schon auch ins Leben, indem man Dinge tut.
Ja, und was natürlich so vieles ermöglicht. Ich meine, du redest 10 Tage lang in deinem Practitioner Geschichte über Geschichte über Geschichte, was nicht geht, wenn du es nicht erlebt hast.
Ja, richtig. Ja, richtig. Aber das ist auch eine Frage, lasse ich das zu? Also will ich so ein Leben haben? Also es gibt auch viele Leute, die sagen, nee, lass mal meine Ruhe. Also ich will jetzt ein gemütliches Familienleben, lieber verzichte ich auf das und das und das und das, aber dafür muss ich mich nicht verändern. Ist eine Entscheidung, die ich durchaus akzeptiere, nicht für mich. Aber wenn das jemand.
Ich bin gespannt, wie viele Zuhörer da draußen das akzeptieren. Bei dir geht es ja nächste Woche los mit dem Practitioner.
Richtig.
Rein und raus, Community zeigt euch, gebt euch zu erkennen. Ich bin neugierig, wie viele noch sagen. Jetzt gucke ich mir den mal an. Das ist ja ganz komisch, was der da erzählt.
So geht es ja meistens los. Also so, ja, aber so ist es nicht. Also das ist ja keine Werbeveranstaltung. Wir sind befreundet und du hast mich halt einfach gefragt, ja gut, du spinnst so rum und du hast ja eine dezidierte Meinung und du warst bei mir beim Workshop und dann stehst du mir mal für Fragen zur Verfügung. Und selbstverständlich, mache ich gerne. Und das Ergebnis, also die letzten eineinhalb Stunden, die ist so ein kleiner Querschnitt durch die Reise unter der Gürtellinie, kann man das vielleicht jetzt einmal thematisieren. Vielleicht war es ja spannend.
Super spannend. Ich bin neugierig, was die Leute da draußen zu sagen haben. Schickt uns gerne eine E-Mail. Ich leite sie an den Chris weiter. Und dann sehen wir uns spätestens in Berlin auf den Tisch. Ne?
Du kannst doch nicht einfach.
Man kann
doch nicht. Oder was du da sagst, das stimmt überhaupt nicht oder so. Das gefällt mir immer am allerbesten.
Vielen Dank, Chris.
Sehr gerne.
Ich freue mich auf die nächsten.
Und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich auf die nächsten, wie nennst du das, Aufklärung für Erwachsene Stories.
Ja.
Ciao.
Tschüss.